SWR 2 Tandem.
Denken heilt, sagt der Philosoph Albert Kitzler. Und so hat er auch sein Buch über die Lebensweisheit der antiken Denker in Ost und West genannt. Er hat in alten indischen und chinesischen Texten Regeln für ein gesundes Leben gefunden, die genauso auch Seneca oder Platon formuliert haben könnten. Diese antiken Philosophen können uns heute noch helfen, alltägliche Belastungen zu reduzieren, sagt Albert Kitzler. Elinor Krogmann hat mit ihm gesprochen.
Herr Kitzler, was fasziniert Sie an den Texten der Denker in Ost und West, also an Texten, die 2000, 2500 Jahre alt sind?
Die Nähe zu unserem Leben, die Praktikabilität, der ganz andere Blickwinkel, weil da liegen doch 2500 Jahre zwischen uns und die Sprache und der Zugang zu den Dingen ist ein anderer, als wenn wir miteinander reden oder lesen. Und das ist so ein Perspektivwechsel, der ganz interessant ist, weil der einen neuen Zugang zu den Dingen schafft.
Welche andere Perspektiven sind das?
Beispielsweise China oder Indien, ganz anderer kultureller, historischer Hintergrund. Häufig werden da die Dinge, als wenn die Phänomene dort zum ersten Mal aufgetaucht sind, wie Angst, Furcht oder Glück. Und wie als wenn Kinder zum ersten Mal darüber sprechen. Und das so ein frischer und unverstellter, unmittelbarer Zugang, der höchst spannend ist, der uns ein paar Schritte zurückgehen lässt. Und manchmal kommt man, wenn man zu dem Ursprung geht, viel weiter oder viel besser voran. Ein Historiker sagte einmal, im Ursprung glänzen die Dinge noch.
Welche Aufgabe hatte denn die Philosophie damals, also vor 2000 Jahren in China oder vor 2000 Jahren in Griechenland?
Auch das sehr spannend. Sie war ganz auf unsere Lebensführung konzentriert. Wie leben wir eigentlich, um unser Leiden und um unsere Probleme zu mindern oder abzuschaffen? Und wie werden wir glücklich? Also fast die ganze praktische Philosophie, und das war der überwiegende Teil der Philosophie, beschäftigte sich mit den zentralen Lebensfragen in einer Breite, die eigentlich nie wieder erreicht worden ist und in einer Tiefe auch. Also mit den Fragen, die uns auch heute noch beschäftigen. Wie leben wir ein gutes Leben?
Die Philosophen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen in ihrer Lebensführung, in ihren Lebensweisen zu unterstützen.
Ja, sie sahen genauso wie heute, wenn man aufmerksam hinschaut, dass die Menschen, so wie sie leben, meistens nicht glücklich sind und häufig leiden, nicht nur körperlich, vor allen Dingen auch seelisch oder Probleme haben, mit denen sie nicht fertig werden. So einfach ist es. Und die dachten, also wenn wir hier nur ein paar Jahre haben auf dieser Kugel, dann sollten wir die paar Jahre möglichst freudvoll, möglichst gut verbringen. Und wie macht man das? Das waren die entscheidenden Fragen und darum ging ihr Denken. Seelenheilkunde, denn Philosophie war damals Seelenheilkunde, denn das, was ich vorhin sagte, Ängste, Sorgen, Bedrückungen, Neid, Zorn, Wut, Hass, das waren für die antiken Denker Krankheiten der Seele.
Ich möchte auf diese Krankheiten der Seele nachher auch noch kommen, aber kann man daraus schließen, aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dass die Philosophie dann damals näher an dem war, was bei uns heute die Psychologie treibt?
Ja, das kann man uneingeschränkt bejahen, jedenfalls die praktische Philosophie. Ja, das erste Buch über die Seele stammt von Aristoteles, über die Seele. Ja, mit Sokrates insbesondere, erkenne dich selbst, da war eigentlich die Marschrichtung klar, daraus entstanden die sokratischen Schulen. Es ging um, ja, wer sind wir eigentlich, woher kommen wir und was sollen wir tun?
Haben Sie für sich selbst, für Ihren Alltag auch etwas ziehen können aus diesen Texten?
Ungemein viel. Ich würde sagen, so wie ich jetzt lebe, wie ich denke, was ich begehre, es ist ganz maßgeblich durch das Studium und die Erkenntnisse der alten Denker in Ost und West geprägt worden.
Können Sie von dem vielen uns ein Beispiel geben?
Ja, also ich hatte gerade gesagt, erkenne dich selbst. Also diese Aufforderung des Sokrates stammt von den sieben Weisen, also ist viel älter als Sokrates, hat mir die Bedeutung gezeigt, die das Aufklären der eigenen Prägungen, der eigenen Genese, der eigenen Bedürfnisse, wahre Bedürfnisse, aufoktroyierte Bedürfnisse, dass da ein wesentlicher Schlüssel zu meinem Wohlbefinden, zu meinem Glück und zum Abbau von seelischen Leiden ist. Also setze ich mich seit dieser Zeit, und das ist ja jetzt schon 40, 50 Jahre her, regelmäßig mit mir auseinander, halte den Schritt an, steige aus dem Alltag und denke darüber nach, stimmt das eigentlich noch alles, was ich mache? Mache ich es gut und wo kann man noch etwas verbessern? Worunter leide ich? Also man braucht sich die Frage gar nicht vorzulegen, man muss nur in sich hineinhorchen und merken, aha, hier fühle ich mich nicht wohl oder hier habe ich Ängste oder hier bedrückt mich Sorgen. Ja, und da anzufangen und zu überprüfen, woher kommt das alles, von welchen Prägungen, welches Wollen steckt dahinter, welche Bedürfnisse, Begierden prägen dich da eigentlich und treiben dich da so durchs Leben, mehr als dass man das Leben führt.
Und dafür, für den Prozess, ist gar nicht der Psychologe notwendig, sondern das kann man auch über eine mentale Arbeit mit sich selbst regeln?
Also das überschneidet sich hier sehr stark. Die meisten Fortschritte in diesem Bereich der Selbsterkenntnis habe ich gemacht, indem ich eben frühkindliche oder pränatale Prägungen aufgedeckt habe und gemerkt habe, wie die mein Verhalten, mein Wünschen, mein Wollen beeinflusst haben und konnte dagegen steuern. Also gut psychoanalytisch, gut freudianisch. Aber es hat sehr viel mit Werten zu tun. Also es hat mit der Erkenntnis, was tut mir gut, was ist ein Wert, den ich verfolgen muss, abgesehen von allen Leiden, die mich so bedrücken oder die zur Aufklärung drängen. Und diese Wertfragen wird von der Psychologie dann natürlich nicht mehr behandelt. Die Wertfrage wird in keiner anderen Wissenschaft oder so zentral behandelt wie in der praktischen Philosophie.
Sie beschreiben ja auch oder beschäftigen sich mit verschiedenen Seelenzuständen, die auch für die antiken Philosophen zum Analysegegenstand geworden waren. Also Seelenzustände, die sie als ungesund und hinderlich betrachtet haben. Ich habe jetzt mal eins rausgenommen, zum Beispiel den Zorn, ist auch ein Kapitel in Ihrem Buch. Zorn, Ärger, Wut und Hass. Wie haben antike Denker in Ost und West diesen Zustand beschrieben?
Also, dass der Mensch da außer sich gerät, seine Mitte und sein Maß verliert und dass das dann nicht sich selbst lebt, zu Leiden führt, liegt auf der Hand. Man steuert sich nicht mehr selbst, man wird von seinen Affekten, Emotionen gesteuert. Alle Affekte oder menschliche Leiden können Sie darauf zurückführen, dass dann der Mensch sich nicht mehr steuert nach dem, was er als das Beste erkennt, was das Beste für ihn wäre, sondern er wird dann gesteuert von ungefilterten Trieben, Bedürfnissen und eben Affekten. Und dadurch schadet er sich selbst.
Und das ist für Konfuzius genauso gültig wie für Seneca?
Ja, im hohen Maße. Da werden Sie ganz ähnliche, ja manchmal sogar identische Formulierungen finden, obgleich die voneinander gar nichts gewusst haben. Das ist ein sehr gutes Beispiel für die Gemeinsamkeit des weisheitlichen Denkens, oder die Universalität und, da sie heute noch aktuell ist, auch die Unvergänglichkeit von bestimmten Kategorien des Weisheitsdenkens.
Und was für Ratschläge haben die antiken Denker gegeben, um zum Beispiel Zorn und Hass zu überwinden?
Vielleicht im Kern könnte man sagen, dass wir Menschlichkeit und was das bedeutet verinnerlichen sollen. Dass wir alle fehlbare Wesen sind und unsere Schwächen haben. Dass das nichts mit Gut und Böse zu tun haben, sondern eher mit so etwas wie krank oder gesund. Also dass da Dinge falsch gelaufen sind bei diesen Menschen, für die sie gar nichts konnten, dass es dann im Endeffekt dazu kommt. Und dass wir versuchen müssen, eher zu helfen, anstatt zu verurteilen. Also zutiefst humanitärer Gedanke. Die Humanitas. Wir sind alle gleich. Und wir haben nicht das Recht, andere zu verurteilen. Das sind lange Genesen, die dazu führen, dass ein Mensch schädliches Verhalten an den Tag legt. Es ist besser, die versuchen aufzuarbeiten und ihm zu helfen, anstatt ihn zu verurteilen.
Ich habe gefunden einen Vorschlag von Seneca, dem römischen Politiker und Philosophen. Er schrieb, das wirksamste Mittel gegen den Zorn ist Aufschub. Fordere vom Zorn zunächst nicht, dass er verzeihe, sondern dass er sich ein Urteil bilde. Wie verstehen Sie das?
Ja, ich glaube, ich habe in meinem Buch geschrieben, das sei eine erste Beruhigungstablette. Die früheste Quelle ist Pythagoras, also 600 Jahre vor Seneca. Weil der meinte im Zorn erstmal sich zurückziehen, auf keinen Fall reagieren und warten, bis der Zorn verflogen ist. aber ganz typisch so, weil der Zorn und diese Affekte das Denken und die richtigen Ratschläge verdunkelt und verdüstert, verstellt. Wir kommen nicht zu einem guten Ergebnis. Deshalb müssen wir warten, bis es verflogen ist. Das ist aber nur eine erste Beruhigungstablette. Es geht darum, ja, sich so zu erziehen und so weiterzuentwickeln, die Persönlichkeit, sie zu transformieren, dass solche Gefühle am besten gar nicht mehr entstehen. Oder wenn sie entstehen, sehr schnell wieder verschwinden. Das ist möglich. Und da kommen wir der Sache schon näher. Und das ist überhaupt das Ziel des ganzen antiken Weisheitsdenkens, dass negative Gefühle erst gar nicht entstehen. Die kann man nicht wegleugnen. Wenn sie da sind, muss man sich mit ihnen auseinandersetzen. Das Ziel ist nicht, sie zu verdrängen oder sich einzureden, sie sind gar nicht da. Nein, sondern ihre Ursachen aufheben, dass sie gar nicht erst entstehen.
Der Satz von Seneca, der klingt auch so ein bisschen, als sollten wir diese Gefühle am besten gar nicht wahrnehmen. Aber so ist es nicht gemeint.
Auf keinen Fall. Das wäre ja das Gegenteil von erkenne dich selbst. Das heißt, wie Sokrates sagte, sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Das wäre ein Selbstbetrug. Nein, darum geht es nicht. Auf der anderen Seite muss man erkennen, in heftigen Gefühlen, überhaupt wenn die auftauchen, dass sie gefährlich sind. Und in dem Moment sollte in einem selbst die Warnung aufpoppen. Und so ist das gemeint. Stopp, jetzt sei vorsichtig, du bewegst dich auf dünnem Eis. Das ist es. Im Zorn nicht zu reagieren. Auch bei Homer finden wir eine wunderschöne Stelle, eigentlich die erste, wo Ethik zum ersten Mal hier im Abendland auftaucht, im ersten Gesang der Ilias, wo Achill den Agamemnon töten will. Er hat schon die Hand am Schwert und da erscheint Athene, da erscheint die Göttin der Weisheit und lass das Schwert stecken. Warte, du bekommst viel mehr, als was du jetzt bekommst, wenn du ihn tötest. Also wenn wir Aufschub gewähren können, unseren Affekten, unseren spontanen Reaktionen, nicht immer, aber häufig ist das zu unserem allerbesten Wohl.
Das ist ein Beispiel dafür, dass eigentlich sich in den letzten 2500 Jahren in dem Sektor nicht so viel getan hat.
Also davon bin ich ganz fest von überzeugt. Also im Hinblick auf solche einfachen oder scheinbar einfachen, sie sind in der Sache sehr komplex und haben philosophischen Gehalt, Dinge, wie wir zu handeln haben, um mit dem Leben klarzukommen, da denke ich, hat sich ganz wenig, wenn überhaupt, etwas getan. Ich studierte eigentlich die ganze Geschichte der Philosophie, aber ich fand in den Schriften nach der Antike eigentlich nichts Neues. In der Theorie, ja, die Systeme haben sich geändert oder die Zugänge dazu, aber im Hinblick darauf, ja, was soll ich jetzt nun tun? Was soll ich in einer solchen Situation, wo ich einer Aggression ausgesetzt bin oder wo etwas Schreckliches passiert oder wo ich mich entfremdet habe in einem Beruf, ohne es zu merken, was soll ich jetzt tun im Hinblick auf solche ganz praktischen Handlungsmaximen? Da, finde ich, hat sich wenig getan.
Im Kapitel Ängste wird es ja auch deutlich. Also da kommen die Angst vor Veränderung, die Angst vor dem Tod, vor dem Verlust des Partners, Angst vor materiellem Verlust, das war damals, vor vielen tausend Jahren, Thema und ist es heute ja auch noch.
Die Natur des Menschen hat sich in 2500 Jahren überhaupt nicht geändert, nur die äußeren Umstände. Man wollte damals kein Handy, es gab es nicht, aber man wollte natürlich irgendwie ein komfortables Haus oder ein schönes Gewand etc. Da begannen die Begierden zu entstehen. Im Umgang mit den Ängsten ist es sehr wichtig, sich auf sein Selbst zu konzentrieren. Glück und Unglück, sagte Demokrit, liegen nicht in äußeren Herden oder im Besitztum, sondern in der Seele. Das war der ganz entscheidende Gesichtspunkt, finden Sie dann auch in der indischen Philosophie da am stärksten, aber auch in der chinesischen Philosophie, dass ich lebe, meine inneren Werte, die ich auch beherrschen kann, die ich zu einem gewissen Grade, mein inneres Seelenleben, das ich gestalten kann, das ist das eigentlich Wertvolle. Alles, was äußerlich geschieht, die äußeren Dinge, selbst die äußeren Verhältnisse, haben nur einen relativen Wert im Hinblick auf die Frage, wie ich ein zufriedenes und glückliches Leben führe. Man kann lernen, mit allen Dingen, mit allen Umständen, wie sie auch noch so sind, mögen sie auch noch so schwer sein, kann man lernen, auf die beste Art umzugehen. Und das ist der Boden für Gefühle wie Glück oder Zufriedenheit und Wohlbefinden. Also alles Äußere erst einmal relativieren und unser Wollen, das auf Äußeres gerichtet ist, relativieren. Sehen, dass das eigene Seelenleben in Ordnung kommt, dann kann man mit allen Dingen umgehen oder wie Konfuzius gesagt hat, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Und das zu lernen, das lehrt die Weisheit, das ist Lebenskunst. Und so, das ist der Weg, wie Sie mit Ihrem Leben zufrieden werden können.
Aber es gibt ja auch Dinge, die kann ich gar nicht ändern. und die machen mich trotzdem unglücklich. Also zum Beispiel politische Verhältnisse, kriegerische Auseinandersetzungen kann ich ja als Einzelne nicht verhindern.
Also die Lebensweisheit befasst sich eigentlich nur mit Ratschlägen oder Hinweisen in all den Bereichen, wo ich Einfluss habe.
Ein wichtiger Gedanke, der sich immer wieder findet, auch bei den östlichen und den alten griechischen Philosophen, ist, wir machen uns häufig falsche Vorstellungen und wir hängen an diesen falschen Vorstellungen. Also das fällt auf, wenn man die verschiedenen Seelenzustände, die sie in ihrem Buch beschreiben, liest. Da heißt es zum Thema Überforderung, hinterfrage deine Wertvorstellungen und relativiere sie. Und das Gleiche erscheint auch bei den Ängsten und auch im Kapitel Sorgen. Also immer wieder ist das Heilmittel der antiken Philosophen, ändere deine Vorstellungen.
Ja, oder Vorstellung hier im weitesten Sinne, damit ist Denken, Werten und Wollen gemeint. Also ändere deine Werte. Ja, wenn ich mir zum Ziel setze, 3 Häuser zu haben, ein Riesenvermögen und großes Unternehmen, ja, dann gibt es viel zu tun und dann gibt es viel Ärger und viel Probleme. Aber wenn ich mir sage, meine innere Harmonie ist das Wichtige, dann bin ich schon eine Menge Sorgen oder relativieren sich mindestens, sind wir los. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wo ich jetzt die Wertsetzung ansetze. Will ich Dinge, die nicht nur von meinem Willen abhängig sind, dann kann mir viel dazwischen treten. Konzentriere ich mich darauf, mit das, was ich ganz beherrsche, gut zu ordnen, wie mein Seelenleben es zu erkundschaften, warum ich so bin und da für Besserung zu sorgen, das habe ich ganz in der Hand, da wird mir kein anderer reinreden können. Und eben, sobald ich, heißt nicht, dass ich das Wort rede, jetzt in den Wald zu gehen, zu meditieren und sich von der Welt abzuwenden, nein, aber jedes Mal, wenn ich auf die Welt zugehe, eigentlich immer im Hinterkopf haben, das hat alles nur relativen Wert. Denk daran, du, solange du lebst, solange du noch in dir die Kraft hast, dein Seelenleben zu ordnen, kannst du mit all den Dingen, die da draußen passieren, auch gut oder auf die beste Art umgehen. Also ständiges Relativieren und das geht dann bis hin in die Vorstellungen. Ja. Was treibt uns durchs Leben oder was ist ständig in unserem Kopf? Natürlich unsere Vorstellung. Ich will das, heute mache ich das und dann muss ich das noch. Und das ist alles die Wurzel dafür, ob ich mich am Abend gut fühle oder schlecht fühle. Wenn ich es intensiv will, Dinge, die nicht von meinem Willen abhängen, dann kann es schief gehen und ich bin abends frustriert. Wenn ich aber sage, gut, ich will das, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht klappt, werde ich auch das Beste draus machen, dann bin ich abends nicht frustriert.
Ich will mal an dem Punkt bleiben, wie gehe ich eigentlich mit dem um, was ich erkannt habe? Es ist ja auch wichtig, das in ein Handeln möglicherweise zu überführen. Also tatsächlich etwas zu ändern in meinem Leben. Warum ist es so schwierig? Warum bleibt vieles oft nur im Kopf?
Das liegt in der Natur des Menschen. Wir sind, was wir tun und denken. Wir sind unsere Gewohnheiten. Und eine Gewohnheit zu ändern, ist eines der schwierigsten Dinge. Aber wenn ich keine Gewohnheit ändere, ändert sich nichts. Also wenn ich etwas besser machen will und wenn ich so etwas leiden, muss ich an die Gewohnheiten ran. Die sind sehr stark verinnerlicht. Die Psychoneuroimmunologie oder die moderne Biomedizin hat festgestellt, was notwendig ist, um Gewohnheiten im Denken, Wollen und Werten, um die zu ändern. Das ist ein ganz schwieriger Prozess. Da müssen neue Zellen gebildet werden, da müssen neue synaptische Verbindungen gebildet werden. Das geht nicht mit einem Schnipp, das geht vor allen Dingen nicht mit der bloßen Einsicht. Sondern ich muss eine Einsicht so verinnerlichen, dass sie ein Teil von mir wird. Da muss eine Umstrukturierung oder im Gehirn muss etwas geschehen. Da müssen neue synaptische Verbindungen gelegt werden. Und das heißt, da muss eine Gewohnheit geändert werden. Aber schauen Sie auf Ihr Leben und fragen sich, wie oft ist es mir gelungen, eine Gewohnheit zu ändern? Gerade die, die leidvoll sind, das ist nicht einfach. Die Dauer ist die Art des Weisen, heißt es im Buch der Wandlung, Yijing. Oder einer der 7 Weisen, Übung ist alles. Also das ist der Schlüssel zu einer Veränderung des Lebens. Und der notwendige auch, den brauche ich auch. Ohne Üben, ohne Umgewöhnen, ohne Verinnerlichung einer Einsicht passiert gar nichts.
Also auch neue Denkweisen müssen eingeübt werden.
Und wie? Denn die meisten Denkweisen, die haben wir seit 30, 40, seitdem wir leben. Die sind uns irgendwann mal eingepflanzt worden. Oder wie die Gehirnforscher sagen, die liegen in den Basalganglien. Und die Basalganglien, vorderes Gehirnteil, die können sie gar nicht löschen. Sie können also Gewohnheiten gar nicht löschen. Deshalb wenn sie mal eine Sprache gelernt haben oder Klavier gelernt haben, das steckt in ihnen. Selbst wenn sie mal 10 Jahre nicht spielen und dann sich an Klavier setzen, kommt es schnell wieder. Sie können sie nur überschreiben. Und die Überschreibung geschieht, dieses Organ der Basalganglien kann neue Zellen schaffen. Aber dazu braucht es sehr, sehr viel Mühe oder Einüben. Eine kontinuierliche Beschäftigung mit diesen Dingen, mit diesen Werten. Daraus kann eine Umwertung folgen, die mir mein Leben erleichtert. Aber das ist ein langfristiges Projekt, ist Persönlichkeitsentwicklung und die geht nicht im Handumdrehen.
Da würden Psychologen vermutlich auch sagen, also neues Denken üben bedeutet für Psychologen Stopp sagen, wenn negative Gedanken auftauchen, die einem nicht gut tun, ganz bewusst sich anderen Vorstellungen, anderen Gedanken zuwenden. Das wäre eigentlich derselbe Mechanismus.
Ja, völlig richtig. Die Methoden, halt wie man das macht, und die sind dann anders. Aber da gibt es eine große Übereinstimmung. Kein Wunder, auch dass die kognitive Verhaltenstherapie dann an der Antike angeknüpft hat, an Epiktet, an den Gedanken, dass unsere Vorstellungen, unser Handeln, unsere Werten und unsere Gefühle prägen. Knüpft ausdrücklich daran an, da gibt es eine große Schnittmenge.
Wenn heute Menschen ihr Leben verändern wollen, dann, also wenn sie sich mit irgendwas quälen oder unglücklich sind, dann beginnen sie ja in der Regel eine Psychotherapie. Würde es jetzt reichen, mal Aristoteles' Ausführungen über die Seele zu lesen?
Aristoteles ist ein bisschen schwierig. Ich würde da andere Bücher empfehlen. Aber ich glaube, ja, das ist eine sehr gute Alternative zu einer Psychotherapie, sich mit philosophischen Texten zu befassen. Also mir hat sie enorm geholfen und den Menschen, mit denen ich arbeite oder zusammen bin oder die ich unterrichte oder coache, denen hilft das auch im großen Maße. Aber es setzt voraus natürlich auch bestimmte Fähigkeiten. Also wo sie psychisch, wo der Defekt sehr groß ist, wo sie sehr starke psychische Probleme haben, da mag ein philosophisches Buch als solches nicht ausreichen. Oder da muss die Psychologie oder Psychotherapie hat auch viele Entdeckungen gemacht, die hilfreich sind, bestimmte Prägungen oder bestimmte seelische Konflikte zu erklären oder aufzulösen. Darauf muss man zurückgreifen, wenn man nicht mehr imstande ist, durch sein eigenes Denken quasi sich wie am Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen. Da ist Hilfe nötig. Aber auch ist es in der Philosophie wichtig, wenn man diesen Weg der Transformation oder der Persönlichkeitsentwicklung gemeinsam, sei es mit Freunden oder eben mit einem Philosoph, wenn jemand da ist, der einen ein bisschen leitet oder mit dem man darüber sprechen kann. Deshalb gab es in der Antike eben philosophische Schulen, das waren Lebensgemeinschaften, weil man gemerkt hat oder aus dem persönlichen Kontakt, dass das wichtigste Hilfsmittel ist, diesen schwierigen Gang der Umgewöhnung erfolgreich abzuschließen.
Diese philosophischen Schulen gibt es ja heute aber nicht mehr. Man lebt ja auch nicht mehr mit einem großen Denker zusammen.
Ja, ist bedauerlich, finde ich. Aber noch bedauerlicher ist, dass unser Schulsystem selbst nicht das Fach Leben lernen unterrichtet oder dass da einfache Dinge, wie man mit seelischen Problemen umgehen kann, leider nicht unterrichtet werden. Es gibt Ethik, aber die ist dann wieder häufig sehr theoretisch und nicht so handlungsorientiert wie die antike praktische Philosophie. Ja, es gibt schon einen großen Bereich, der von verschiedenen Menschen abgedeckt wird, auch von Philosophen. Es gibt philosophische Praxen, wo man versucht, den Menschen im philosophischen Gespräch zu helfen. Natürlich das ganze Gebiet der Coaches oder eben auch der psychotherapeutischen Richtungen. Das sind alles Bemühungen, den Menschen bei der täglichen Problembewältigung zu helfen oder langfristig Perspektiven zu geben oder Leiden zu mindern.
Sind Sie denn in Auseinandersetzung auch mit Ihrer Position mit Psychologen und Psychotherapeuten? Ist es für die nicht auch eine gewisse Provokation, dass sie so auf das Denken setzen, auf die mentale Kraft des Menschen?
Das ist es in der Tat, aber ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Schwägerin Psychoanalytikerin ist und seit Jahren, seitdem ich angefangen habe, erste Buch zu schreiben, spreche ich immer sehr intensiv mit ihr und auch immer sehr kontrovers. Und das hat mich außerordentlich bereichert, diese Gespräche. Aber wir kommen dann schon auf Konsens oder wir verstehen schon die Position des anderen. Und da ist auch was dran. Also die Philosophie hat auch ihre Grenzen. Und die Psychologie oder Psychoanalytik oder Psychotherapie hat auch ihre ganz starken Felder. Das hat Techniken ausgebildet, die sie in der Antike so nicht finden. Der Dialog zwischen beiden ist fruchtbar. Es gibt ja auch eine Weisheitstherapie, die jetzt aus der Psychologie kommt, aus der Psychotherapie entwickelt worden ist. Weisheitstherapie, sehr junge Form, aber das zeigt die gemeinsame Schnittmenge und dass beide Seiten viel voneinander lernen können.
Vielen Dank, Herr Kitzler, für das Gespräch.
Elinor Krogmann hat mit dem Philosophen Albert Kitzler gesprochen. Sein Buch heißt »Denken heilt – Philosophie für ein gesundes Leben« und ist im Drömer Verlag erschienen. Über seine Website maßundmitte.de, wobei Maß mit Doppel-S geschrieben wird, verschickt Albert Kitzler auch täglich Worte der Weisheit.